wollen dich nicht nur kennenlernen, wir wollen dich spüren, wir wollen dir begegnen, wir wollen dich erfahren, weil du lebst. Und danke, dass du heute Abend hier eine Möglichkeit schaffst. Danke, dass der Himmel offen ist. Und Heiliger Geist, wir sagen noch einmal, du bist hier willkommen, du kannst hier tun und lassen, was du möchtest. Wir sind offen für dein Wirken. Danke, Jesus. Danke, Vater. Und danke, Heiliger Geist. Amen. Amen. Wir dürfen Platz nehmen. Danke, Jesus. Klatsch mal genau. Danke an die Band. Ihr werdet gesegnet. Amen. Halleluja. Amen. 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 Ihr dürft gerne Platz nehmen und nachher hören wir es wahrscheinlich nochmal, ne? Zum Schluss. Dankeschön. Amen. Ja. Schön, dass du da bist. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, Amen, der Herr ist gut. Und all the time, Amen. Ich freue mich über die afrikanische Fraktion hier. Halleluja. I'm glad you came. Support me as I preach. Amen. Halleluja. Is there anybody else who needs translation, interpretation? Apart from those people? Okay, you please. Could you join this row up here? Okay, that'll be fine. Because she'll be the one interpreting. Yes, please come. All right. Noch jemand? Halleluja, danke, Jesus, halleluja. Ja, ich habe ein schwieriges Thema, wie so oft. Ich frage mich oft, Herr, gibt es kein einfaches Thema? Ein erbauliches, ein schönes Thema, wo Leute lachen können und sich freuen. Und ja, der Herr hat immer so ein passendes Wort, passend zur Zeit. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Nachrichten in den letzten Wochen, Monaten, die beunruhigen mich, euch auch. Ja. Sachen, die geschehen, die vorher nie geschehen sind, die beunruhigen mich. Ich glaube, es ist Zeit, dass heute, mehr denn je, heute Menschen aufstehen, ja, die Wahrheit lieben, die Gott über alles lieben und die Sünde hassen und die Wahrheit nicht nur glauben, die Wahrheit auch laut bekennen. Amen. Und die sich nicht einschüchtern lassen und in keine Schublade stecken lassen, sondern sagen, was die Wahrheit ist. Wir brauchen Männer und Frauen, die aufstehen. Und ganz egal, wo du heute bist, aus welchem Bereich du kommst, ob du aus der Wirtschaft kommst, aus der Politik vielleicht sogar, ja, aus dem Gemeindeleben, aus dem Arbeitsplatz, aus der Schule, aus der Uni. Egal, wo du herkommst, Gott hat dir einen Einflussbereich geschenkt. Und ich will dich herausfordern heute, dass du anfängst, diesen Einflussbereich, den Gott dir geschenkt hat, auszunutzen, um dem Bösen Halt zu gebieten, um das Böse zu konfrontieren. Halleluja. Heute Abend geht es um Konfrontation. Das kannst du mal sagen. Sag mal Konfrontation. Halleluja. Und jetzt die Deutschen auch nochmal. Halleluja. Amen. Ja. Gott möchte, dass wir bestimmte Dinge konfrontieren. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir als gemütliche Deutsche haben so die angewohnt, wir wollen Dinge oft so ein bisschen ignorieren, wir wollen nett und freundlich bleiben, wir wollen Sachen zur Seite schieben und irgendwie alles ein schönes, seliges, fröhliches Weihnachtsfest haben, nicht? Weißt du, mit dem fröhlichen und seligen und Weihnachtsfest ist lange vorbei. Wir haben eine sehr ernste Zeit, in der wir leben. Und Gott braucht Menschen, die aufstehen und sich radikal zu ihm bekennen. Und wenn ich radikal sage, meine ich nicht radikal gewalttätig. Wenn ich radikal sage, meine ich radikal biblisch. Radikal voller Liebe, radikal im Beten, radikal im Fasten, radikal im Reden. Öffentlich reden, sich zu Jesus bekennen. Wenn Menschen anderer Religionen sich öffentlich bekennen können zu ihrem Dämon, können wir uns zum wahren Gott öffentlich bekennen, oder? Amen. Es ist in der Zeit, dass jeder seinen Einflussbereich nutzt, Leute. Halleluja. Vor 3000 Jahren hat Israel ein ähnliches Problem gehabt, wie wir es heute haben. Und die werden nachher merken, wie sehr ähnlich das Problem tatsächlich war. Das Problem, das wir heute haben, ist kein Ausländerproblem. Das möge bitte keiner sagen über Daniel. Wer mich kennt, weiß, dass ich viel mit Ausländern zu tun habe. Amen. Und wir lieben Ausländer, wir lieben Afrikaner, wir lieben Inder, wir lieben Ausländer, okay? Wir brauchen keinen Ausländerhass. Aber wir brauchen Menschen, die sagen, Deutschland und Europa wird nicht islamisiert. Punkt. Ich weiß, einige haben da vielleicht so ein bisschen liberalere und leichtere Einstellungen. Vielleicht bist du schon von den Medien gewaschen worden in deinem Hirn. Aber wenn du weißt und geistliche Augen hast, dann weißt du ganz genau, dass es an der Zeit ist, aufzustehen und etwas zu sagen. Hallo. Amen. Und sich nicht zu verkriechen, wie damals im Dritten Reich, nicht? Wo die Christen geschwiegen haben und nicht aufgestanden sind und nichts gesagt haben. Es ist Zeit, dass wir aufstehen. Und ich meine jetzt nicht nur, dass du das, ja, war eine schöne Predigt, dass du etwas machst. Dass du aufstehst auf dem Arbeitsplatz und sagst, Mensch, was da passiert, ist nicht gut. Wir lieben Ausländer, wir lieben Flüchtlinge, wir hassen den Islam. Weil der Islam die gleichen Flüchtlinge, die wir lieben, in die Hölle befördert. Vor 3000 Jahren gab es ein ähnliches Problem in Israel, ein sehr ähnliches, das werdet ihr gleich merken. Das war die Zeit des Elia. Und damals gab es, wie heute, gab es damals die Verehrung des Gottes oder des Dämons Baal und Asherah. Ihr kennt die Geschichte, ja? So ein bisschen zumindest, okay? Von Elia. Und das Volk Israel, das auserwählte Volk Israel, hat angefangen, die Götter Baal und Asherah zu verehren. Und das Spannende ist, wisst ihr was? Baal war der Fruchtbarkeitsgott, ja, das ist nicht ganz richtig. Baal war der Regengott. Okay? Er war der Regengott, er war der Donnergott, er war der Gott der Blitze, er war der Gott, der die Vegetation im Frühling wieder grün machte, ja, die ganzen Blumen sprossen, weil, so glaubten sie, dieser Gott Baal alles grün werden ließ. Das war ein großer Fehler, das zu glauben. Amen. Aber das war der Glaube. Sie glaubten diesem Baal. Und das Volk Gottes hat sich abgewandt von ihrem wahren Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und hat angefangen, diesen Baal, den Regengott, anzubeten. Das Spannende ist, und das wissen viele nicht, das Wort Allah kann von Baal nachvollziehbar abgeleitet werden. Und die Parallelen von der Baalsanbetung zum Islam sind enorm. Ich habe einen Ausdruck hier für euch aus einem Kommentar über den Koran von E.M. Wary. Er sagt, die Anbetung Allahs war die Anbetung Baals. Was wir verstehen müssen in der geistlichen Welt, es gibt immer wieder den gleichen Dämon, der sich auf verschiedene Arten und Weisen manifestiert. Könnt ihr mir folgen? Damals hieß er Baal, später hieß er Zeus, der gleiche Dämon. Baal übrigens wurde erhoben zum Hauptgott. Er war der größte Gott bei den Leuten damals. Er wurde erhoben zum Hauptgott. Und genauso war es Zeus. Der gleiche Dämon, der hinter Baal stand, stand später hinter Zeus und steht heute hinter dem Islam und steht heute übrigens bei uns Deutschen hinter dem Gott Donner. Kennt ihr Donner? Der Gott, der in der Eiche wohnte. Wo Bonifatius kam aus Irland und die Eiche abgeschlagen hat, wo damals das Christentum zu den wilden und heidnischen Germanen durchgedrungen ist, den Gott verehren wir bis heute. Wisst ihr wie? Wir sagen Donnerstag. Das ist kein Scherz. Donnerstag ist in Ehren für den Gott Donner, Donnerstag genannt worden. Nur so nebenbei. Dann gab es zweitens die Asherah. Asherah, das war die Ehefrau von Baal, so glaubte man. Die waren beide unter einer Decke. Okay? Und die Asherah war die Fruchtbarkeitsgöttin. Sie war die Fruchtbarkeitsgöttin. Sie war die Himmelskönigin. Die Ehefrau von Baal. Könnt ihr mir folgen? Das wird gleich ganz wichtig, okay. So. Sie wurde verehrt als die Fruchtbarkeitsgöttin. Übrigens wurde sie dargestellt oft sehr pornografisch. Manchmal halbnackt oben ohne oder ganz nackt. Das war die Göttin. Asherah. Und das Volk Israel hat dem Regengott gedient. Hat der Fruchtbarkeitsgöttin gedient, Asherah und Baal. Beiden haben sie gedient. Heute wird der Gott Asherah verehrt, übrigens unter anderem auch durch den Katholizismus. Die Frau, die verehrt wird als Maria, ist nicht Maria, es ist die Himmelskönigin, die angebetet wird. Nur so nebenbei. Der gleiche Dämon, der sich über Jahrtausende verschieden manifestiert. So. Ich werde euch nachher noch einmal zeigen, dass sowohl der Baalskult als auch der Asherah-Kult beide sich verfolgen lassen und zusammenfließen in den Islam. Und deswegen ist es heute so wichtig zuzuhören, weil genauso wie damals Elia mit dem Baalskult und dem Asherah-Kult umging und Erfolg hatte, können wir heute mit der Invasion des Islam umgehen hier in Deutschland, in Europa, und wir werden Erfolg haben. Und alle Gläubigen sagten Amen. Und die Ungläubigen sagten beim zweiten Mal erst Amen. Halleluja. Amen. Und vielleicht werdet ihr jetzt die Geschichte verstehen, die ich gleich erklären werde. Es war nur Vorbereitung, damit ihr versteht, worum es geht. Ja? Merkt euch, Baal, Regengott. Aschera, Fruchtbarkeitsgöttin. Und jetzt kommt Elia. Wisst ihr? Und Elia macht Folgendes, er macht den hier. Kennt ihr das? Ja? Kennt ihr das? Ja. Er hat den Federhandschuh geworfen. Er sagt, hey, ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Nicht mit dir, das ist okay. Okay? Er wirft den Handschuh. Und Leute, ich lasse es mir nicht mehr gefallen. Ich bin bereit, diesen Dämon zu konfrontieren. Wisst ihr, es kam von ihm, es kam von Elia. Weil Elia ganz viel Zeit verbrachte in der Gegenwart des Herrn. Und als Gott sagte, jetzt musst du diesen Dämon konfrontieren, stand er auf. Ein Mann, der total, für lange Zeit total unbekannt war, wurde plötzlich der wahre Leiter. Halleluja. Es ist Zeit, dass du den Federhandschuh wirfst. Und sagst, genug ist genug, ist genug, ist genug in Minden, in Porto, egal wo du herkommst, in Deutschland. Wir wollen uns das nicht mehr bieten lassen. Amen. Halleluja. Und ich will nicht nur eine geschliffene Predigt halten. Leute, ich will, dass sich etwas bewegt. Amen. Dass du aktiv wirst. Ganz, ein ganz schmaler Grat ist hier. Wir wollen niemals, um Himmels Willen, Menschen hassen. Wir lieben Menschen. Aber wir wollen dem Islam widerstehen. Deutschland ist ein christliches Land. Wir haben christliche Grundwerte. Halleluja. Und das soll bitte schon auch so bleiben. Amen. Deswegen musst du reden. Nicht nur ich. Du musst reden. Da, wo du bist, in deinem Einflussbereich. Und Elia wirft den Federhandschuh und sagt, jetzt will ich kämpfen. God bless you. Thank you. 1. Könige 17, Vers 1. God bless. Ha. See? You brought this. I'll give you this. Wir keep them for now. For me? Just for now. Nur jetzt. Wir können es noch ein bisschen prügeln mit dir gleich. Halleluja. Amen. 1. Könige 17, Vers 1. Da kommt Elia raus und sagt, hey, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesem Jahr weder Tau noch Regen, in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Leute, das war ein Frontalangriff an den Gott des Regens. Amen. Israel hat Jahwe verleugnet und hat den Regengott angebetet. Und Elia sagt, Gott ist immer noch in Kontrolle. Wenn Gott sagt, es regnet, regnet es. Wenn nicht, dann nicht. Ihr habt nichts zu sagen. Und er greift sie dort am wundesten Punkt an. Aschera war die Fruchtbarkeitsgöttin. Wisst ihr, wenn es nicht regnet, gibt es keine Fruchtbarkeit. Amen. Und Elia macht hier einen Punkt, er sagt, Leute, ihr könnt reden und machen, was ihr wollt. Euer Gott ist kein Gott, ist ein schmutziger, kleiner, niederträchtiger, widerlicher Dämon. Und der Gott des Islam ist ein schmutziger, kleiner, niederträchtiger, besiegter Dämon. Ist der gleiche Dämon, der hinter Baal stand, der gleiche Dämon, der hinter Aschera stand. Ich werde euch nachher nochmal nachweisen, geschichtlich. Bis heute werden Dinge getan im Islam, die aus dem Baal- und Aschera-Kult herrühren. Bis heute. Halleluja. Und so greift er an. Und er sagt, dass Jahwe, dass Gott der Herr ist. Und dann regnet es 3,5 Jahre gar nicht. Und Mose sagt schon, Elia zieht sich zurück. Im geistlichen Kampf müssen wir wissen, wann wir schweigen und wann wir angreifen. Amen. Gott arbeitet in Zeiten und Gott sagt seinen Propheten, wann sie was reden sollen. Amen. Und er hat sich zurückgezogen, ist abgehauen, hat sich versteckt für 3,5 Jahre und sie haben ihn überall gesucht. Der König Ahab hat überall in allen umliegenden Ländern nach ihm suchen lassen und die Könige mussten schwören, wir haben den Elia nicht versteckt. Okay? Sie wollten Elia finden, sie wollten ihn fertig machen, aber Elia hat den Federhandschuh geworfen. Und der Kampf war jetzt dran. Halleluja. Ja, und es ging jetzt Gott gegen Baal, Gott gegen Aschera. Und schließlich spricht Gott zu Elia schon wieder und sagt, Elia, jetzt ist Zeit, jetzt musst du reden, nach 3,5 Jahren. 1. Könige 18,1. Geh hin, zeige dich Ahab und ich will es regnen lassen auf den Erdboden. Und so ging Elia hin und er sprach zu Ahab. Jetzt möchten wir gemeinsam lesen, 1. Könige 18 von 1. Nein, Quatsch, von 16. 1. Könige 18 von Vers 16. Da ging Obadja hin Ahab entgegen und berichtete es ihm. Ahab aber kam Elia entgegen. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm. Bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Er aber sprach, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgefolgt bist. Wohlan, so sende nun hin und versammelt zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel. Dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch der Isabel essen. Amen. Elia fordert Ahab und Isabel heraus. Wir könnten heute sagen, Elia spricht zur Politik, spricht zu Politikern. Damals waren es Könige gewesen. Er konfrontiert Isabel, er konfrontiert Ahab. Es ist in der Zeit, dass wir, wo wir können, ich weiß nicht, ob du politisch aktiv bist, ich bin nicht politisch aktiv, ich habe einen Dienst bis hier zu tun. Aber wenn du politisch aktiv bist, ist es Zeit, dass du ein Signal nach oben sendest und sagst, hier gibt es Leute, die sehen das ganz anders. Die sehen, dass der Islam eben keine friedliche, friedfertige, friedwollende Religion ist. Okay? Dann darfst du deinen Einflussbereich nutzen und dein Signal nach oben senden. Wir müssen uns einmischen in die Politik. Und der Elia war krass, er war direkt. Wisst ihr, die Chancen standen 1 zu 850. Ein Elia gegen 850 Propheten. Und trotzdem sprach er. Und er sprach im Namen des Herrn, weil er eine tiefe Beziehung hatte zu Gott. Er ist aufgestanden. Und ob es politisch korrekt war oder nicht, er sprach einfach die Wahrheit. Amen. Weißt du, es ist an der Zeit, dass du aufhörst, super nett zu sein. Dein super nett sein kann andere Leute in die Hölle bringen. Amen. Gott in Jesus war auch nicht immer nett, oder? Wenn er Leute Hurensöhne nennt, Schlangenbrut, war nicht sehr nett, war nicht politisch korrekt, aber es war dran. Und ich glaube, heute ist die Zeit, wo es wieder dran ist, Tachilles zu reden, Wahrheit auszusprechen. Deswegen tue ich es hier, ihr gebt es euch mit, gebt es bitte weiter. Einen schönen Gruß. Er sagt ganz klar, er sagt ganz deutlich, nicht wir, die Christen, oder wir das Volk, oder wir die Propheten, sondern ihr, Ahab und Isabel, ihr seid schuld. Amen. Gott braucht einen Elia, der heute aufsteht und der Bundeskanzlerin und den Ministern sagt und auch allen auf der kommunalen Ebene, auf der Landesebene sagt, Leute, was ihr da macht, ist ganz großer Mist. Ihr denkt nur sozial, ihr denkt nur politisch, ihr kümmert euch mehr um eure politische Karriere als darum, was mit Deutschland wird und was mit Millionen von Menschen wird, die islamisiert werden. Und wenn wir nicht aufstehen als Christen, und wenn wir nicht laut werden, dann laden wir uns Schuld auf. Amen. I'm glad you're here today. God bless you. Hallelujah. Es ist Zeit, dass wir sagen, Leute, was ihr in der Regierung macht, macht euch verantwortlich für die Misere, in der wir stecken. Was in Paris geschehen ist, ist auf dem Mist gewachsen, der im Parlament entschieden wurde. Was jetzt in Deutschland geschieht, wächst auf dem Mist, der in Berlin gemacht wird. Mit allem Respekt. Und jemand muss es sagen. Elia sagt, hey, genug ist genug. Ahab, egal ob du ein König bist, egal ob du mich den Kopf kürzer machst oder nicht, ich sage dir die Wahrheit, so wie du bist. Du bist ein Götzendiener und du bist verantwortlich für die Misere, in der wir heute stecken. Die Politiker machen sich schuldig, wir aber auch. Das nächste, Elia konfrontiert zuerst die Politiker und dann konfrontiert er das Volk. Er geht überall hin, er spricht, er hält seinen Mund eben nicht. Vers 20, wir sind immer noch in 1. Könige 18, Vers 20. So sandte Ahab Boten zu allen Kindern Israels und versammelte die Propheten auf den Berg Karmel. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist aber Allah Gott, so folgt ihm nach. Ist aber Baal Gott, so folgt ihm nach. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Wow. Das Volk sprach gar nichts. Wisst ihr wieso? Die hatten keine eigene Meinung mehr. Und heute haben wir eine Gemeinde, einen Leib Christi, haben wir viele Christen, die gar nicht mehr reden. Wir wissen nicht, was gut oder schlecht ist. Wir halten einfach den Mund. Wir sind von den Medien verdummt und verblödet worden. Und wenn du immer glaubst, dass das, was im ARD kommt und im CDF kommt, alles Wahrheit ist, dann denk nochmal nach. Amen. Die Medien werden nachweislich manipuliert. Wir waren, Anke, mit dir, mit einigen Leuten, waren wir vor einigen Wochen, waren wir bei Kassel gewesen, beim Arbeitskreis christlicher Publizisten, da wurde es auch nochmal ganz deutlich gesagt. Und es ist nachweislich da, dass die Medien manipuliert werden. Bild dir deine eigene Meinung. Amen. Einige kennen den Werbeslogan. Bild dir deine Meinung, okay? Deine eigene Meinung, bitteschön. Recherchier mal, denk nach. Zähl mal eins und eins zusammen. Nur so nebenbei. Das Heizöl, das du heizt, ja? Heute, wenn kalt ist, wenn du einen Heizkessel hast mit Heizöl, finanziert die ISIS. Da spricht die Welt nicht von. Es werden Tonnen, ich weiß nicht wie viele tausend Tonnen an Erdöl verkauft von der ISIS. Es wird gewaschen hin und her und kommt hier in Europa an, wird sogar nach Israel verkauft. Und die ISIS profitiert davon, die kaufen sich mehr Waffen und sie wachsen. Sachen, die uns nicht gesagt werden. Das Volk hatte keine Meinung mehr, ein blindes Volk. Ein blindes Volk wird große Fehler machen. Öffne deine Augen, sieh, was geschieht mit geistlichen Augen. Vers 22. Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Die Propheten Baals aber sind 450 Mann, plus die 400 Aschera-Propheten, die er vorher erwähnte, 58. So gebt uns nun zwei Jungstiere und lasst sie den einen Jungstier wählen und ihnen Stücke zerteilen und auf das Holz legen und kein Feuer daran legen. So will ich den anderen Jungstier zubereiten und auf das Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen. Und ich will den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, the God who answers by fire. Der Gott, der mit Feuer antwortet, im Englischen ist es viel schöner. Halleluja. Amen. Der Gott, der mit dem Feuer antwortet, sei der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach, das ist gut. Das Wort ist gut. Plötzlich, weil ich sprach, ja, das Wort ist gut. Lass mal sehen, wer ist der wahre Gott? Merkt ihr, die waren total verblendet. Ist Baal Gott? Ist Aschera Gott? Oder ist Jahwe Gott? Sie haben geschwiegen, sie wussten nicht. Jetzt sagten sie, ja, okay, lasst uns mal sehen, wer der wahre Gott ist. Halleluja. Elia fordert sie heraus, sagt, Leute, jetzt wollen wir mal sehen, welcher Gott Power hat. Ja, wir meinen alle, wir haben den Gott und diesen Gott und wir haben die Philosophie und wir glauben an das und an jenes. Welcher Gott hat Power? Welcher Gott kann mit Feuer antworten? Wisst ihr, sie glaubten damals ja, dass der Donnergott oder der Baalgott auch der Gott der Blitze war. Der hätte auch mal einen Blitz schicken können, oder? Und das Feuer mal entzünden können, oder nicht? Er hätte auch genau die Sonne schicken können und alles Mögliche. Er hat auch Macht gehabt, oder? Und Elia fordert sie heraus und Leute, eure Götter sind keine Götter, das sind Dämonen, die können nichts. Wenn wir Vers 21 und Vers 26 vergleichen, wird es sehr interessant. In Vers 21, da sagt Elia, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Wie lange tanzt ihr auf beiden Seiten? Ja. Warum macht ihr diesen hier? Und in Vers 26, im Hebräischen wird das gleiche Wort verwendet, wo die Baalspriester um den Altar tanzen, ja, den hier. Ja. Das gleiche Wort. Das heißt, die Baalspriester haben es vorgetanzt und das Volk hat es nachgetanzt. Amen. Im Hebräischen könnte man sogar lesen, verzeiht mir bitte, sie haben auf dem Altar getanzt. Amen. Die haben hier rumgetanzt. Amen. Habe ich noch nie gemacht, finde ich toll, von hier oben. Amen. Amen. Das Hebräische sagt, entweder herumtanzen oder obendrauf tanzen. Und im gleichen Takt, wie die Baalspriester getanzt haben, hat das Volk mitgetanzt. Sie waren verführt von ihren religiösen Leitern. Hier wird's ganz gefährlich. Verführt von ihren religiösen Leitern. Sie haben mitgetanzt. Sie haben keine eigene Meinung gehabt. Sie sind hinterhergelaufen. Heute sagt Jesus dir, willst du mittanzen? Willst du das machen, was alle anderen machen? Willst du ein politisch korrekter Christ sein, der nicht auf die Kanzel steigt? Willst du nette Reden schwingen? Willst du immer nett sein? Oder willst du sagen, ich bin bereit, die Wahrheit zu sagen, so wie sie ist? Lukas 9 sagt, Vers 23, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Amen. Jesus hat eine große Fangemeinde gehabt, die liefen ihm hinterher. Ne? Ganz tolle Menschen, alle hielten zu Jesus. Ja, Jesus, super, ne? Wie heute in so vielen, ne? Worship-Festivals. Yay, Jesus, Halleluja, nicht? Ich will deinen Glauben sehen am Montagmorgen. Ob du deine Klappe hältst, wenn Jesus in den Schmutz gezogen wird, oder ob du sagst, hey, das kannst du mit meinem Jesus nicht machen. Alle wollen so Party mit Jesus. Es geht nicht, die Zeit der Partys ist vorbei, Leute, wach werden, Halleluja. Amen. Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen, entscheide dich, links oder rechts. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Du kannst nicht mit der Welt sein und gleichzeitig mit Gott gehen. Du kannst nicht ein Held sein in der Disco und am Sonntag versuchen, Lobpreis zu machen, vorne nicht, in der Fahne. Das geht nicht. Paulus warnt uns, er sagt, ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Und das tun wir heute. Es geht doch alles, oder? Das geht nicht alles. Und Gott sucht nach Elias heute, die sagen, hey, Sünde ist Sünde. Falsch ist falsch und richtig ist richtig. Menschen, die das leben und die das auch aussprechen, die das sagen. Aber dieses Volk war damals so verblendet, so verblödet. Ich habe den Eindruck, dass viele Christen auch ihr Gehirn ausgeschaltet haben. Was der Pastor uns am Sonntagmorgen sagt, das nehmen wir mit. Und das war's dann. Lies doch mal selbst in der Bibel. Frag doch mal selbst Gott. Ja, hab Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er spricht. Halleluja. Der Gott, der mit dem Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Der Gott, der real antwortet, der eingreift, der sich unter Beweis stellen kann. Deswegen, ich bin so leid. Ich bin so leid, wenn ich von Gottesdiensten höre oder auch von Versammlungen höre, wo Menschen nur über Gott etwas lernen. Ja, ach, so ist jetzt Gott. Und noch mehr. Nein, wir wollen Gott begegnen. Zeig mir deinen Gott. Ich will seine Kraft spüren. Ich will sehen, wie er Wunder wirkt. Das ist der wahre Gott. Alles andere ist billige Religion. Wir haben die Kirchen voller Religion. Und ganz wenig Kirchen, wo das Feuer füllt. Also zuerst konfrontiert er die Politiker, der Elia. Zweitens konfrontiert er das Volk. Und drittens konfrontiert er jetzt die religiösen Leiter. Jetzt sagt er, hey, jetzt seid ihr dran, Baalspriester. Er konfrontiert die Baalspriester. Vers 25. Und Elia sprach zu den Propheten Baals, er wählt euch den einen Jungstier und bereitet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele. Er gibt ihnen quasi einen Vorsprung, okay? Und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Und sie nahmen den Jungstier, den man ihnen gab, und bereiteten ihn zu. Und sie riefen den Namen Baals an, vom Morgen bis zum Mittag. Und sprachen, Baal, erhöre uns. Aber da war keine Stimme, noch Antwort. Und sie hüpften um oder auf dem Altar, den man gemacht hatte. Amen. Elia war so dreist, so frech, so couragiert, würde ich lieber sagen. Und er hat religiöse Leiter damals herausgefordert. Denn sie hatten das Volk Israel, das Volk Gottes, irregeleitet. Amen. Es ist Zeit, den Islam herauszufordern. Es ist Zeit, Leiter anderer Religionen herauszufordern. Und es ist Zeit, religiöse, christliche Leiter herauszufordern. Früher habe ich immer sehr tolerant gesprochen. Ich weiß, einige gefällt es mir nicht, aber es ist mir eigentlich wurscht. Ich komme aus einer sehr, 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 sehr konservativen, strenggläubigen Gemeinderichtung. Früher dachte ich, Mensch, das sind meine Geschwister. Ja, mittlerweile zweifle ich daran. Manche Gemeinden entwickeln sich zu Sekten, wo du nur noch Religion hast und keinen Heiligen Geist hast. Die Grenzen sind schwimmend in der Freikirche zwischen Sekte und Gemeinde Gottes. Ganz schwimmend. Menschen, die nur noch religiös sind, ihren religiösen Abklatsch haben, Sonntagmorgen, nicht? Und dann ihre Religion nach dem Gottesdienst in einer Tasse Kaffee herunterspülen. Wir haben wieder Religion gehabt, hat sich gut angefühlt. Aber wo ist der Gott, der mit Feuer antwortet? Wo sind die Gemeinden, die brennen? Die Gemeinden und die Christen, die verfolgt werden, weil sie voll des Heiligen Geistes sind. Halleluja. Bitte zieh dir keinen Hut an, der dir nicht passt. Wenn du mit dem Feuer des Heiligen Geistes unterwegs bist, dann bist du heute Abend nicht gemeint. Aber wenn nicht, dann bist du gemeint. Er fordert die religiösen Leiter heraus. Und das waren Menschen, die, wie Paulus sagt, sie haben einen Schein der Gottesfurcht, die tun heilig, aber deren Kraft, das Feuer, verleugnen sie. Und in der Endzeit werden nur Christen bestehen, die Feuer haben. Das sind Christen, die dem wahren Gott dienen. Die anderen werden früher oder später vereinnahmt werden, aufgeben, kapitulieren. Einige von euch, die jetzt nicht zum ersten Mal hier sind, sind harte Worte gewöhnt. Aber wenn ihr Matthäus lest, 23, was Jesus da sagt, das ist enorm. Er sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten. Das waren die Geistlichen damals, das war die Elite damals. Er sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer. Ihr Heuchler, darf man geistliche Leiter Heuchler nennen? Darf man einen Imam Heuchler nennen? Darf man einen Hindu-Priester Heuchler nennen? Darf man einen Pastor oder einen Evangelisten oder einen Propheten Heuchler nennen? Muss man sogar manchmal. Er sagt, Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten, einen einzigen Bekehrten zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle. Zweimal mehr, als ihr es seid. Boah. Das sagte Jesus zu den damaligen religiösen Leitern. Und heute haben wir ganz viele hier in Deutschland, auch in ganz Europa, weltweit eigentlich, ganz viele Christen, die behaupten, Christen zu sein, die keine sind, vor denen man warnen muss. Und wenn wir nicht anfangen, feurig zu werden, wird der Islam uns überrennen. Amen. Sie haben gerufen und sie haben gehüpft. Sie haben gerufen und sie haben gehüpft. Und heute wird auch ganz viel gerufen. Nicht so laut, wie ich rufe. Die sind meistens ganz anständig und nett und dezent und haben eine sehr, sehr ausgewogene Wortwahl, nicht? Und haben einen sehr, sehr, sehr wunderbaren Wortschatz, nicht? Und es wird viel geredet, viel gelabert, aber nichts getan. Viele Worte, aber es ist kein Feuer. Wie viele Christen, die jede Woche in die Kirche gehen und nach Hause kommen und nach der Kirche mehr down sind, als sie vorher waren. Viele Worte, aber kein Feuer. Und Gott sucht heute Menschen, die sagen, ich will mit dem Feuer unterwegs sein. Mit dem Feuer, das damals bei Elia gefallen ist. Sie haben gehüpft. Und heute habe ich den Eindruck, wir hüpfen jeden Sonntag oder Mittwoch, egal wann, hüpfen wir um unsere Liturgie. Wir haben unseren Gottesdienst. Der Gottesdienst ist nicht am Sonntag, der Gottesdienst fängt am Montag an. Wenn du Gott dienst am Montag, hast du Gottesdienst. Wir wollen, wir haben Projekte, wir tanzen um die Projekte, nicht? Das muss noch gemacht werden und dieses und jenes. Und wir tanzen um die Projekte. Aber da ist kein Feuer mehr. Wenn es dich nicht betrifft, dann sei glücklich. Mir geht das zu denken. Halleluja. Und zum Schluss, und hier wird es interessant, zum Schluss konfrontiert Elia die dämonischen Mächte direkt. Er fing an mit den Politikern, er sprach zum Volk, er sprach zu den religiösen Leitern, jetzt sagt er, jetzt seid ihr dran. Ihr, die ihr die Politiker verführt, die Priester verführt und das Volk verführt. Er holt diese hier raus. Guck mal hier. Halleluja. Das sind unseren Jungs. You ready? Bist du bereit? Halleluja. I never mind, I'll not hit you. Ich werde nicht. Ist so gleich. Ist okay, lass mal, ist okay. Listen. Wir können ein Foto machen. Wo ist die Heike? Heike will ein Foto haben. Komm, mit meinem afrikanischen Bruder. Halleluja. Ist so klein für dich, ne? So. Der Elia holt seine großen Handschuhe raus und sagt, jetzt sind die Mächte dran, die dahinter sind. Heike, wir brauchen ein Foto, komm. Passen nicht. Nein. Zu klein, einfach so. Lass es gut aussehen. Okay. Willst du die anziehen? Ich schlage keine Frauen, Halleluja. Also alright, this is, okay, put it on. Okay, oh, jetzt wird es interessant. Das war nicht geplant. Das war nicht geplant. Snimek, I didn't know the side of you. I didn't know this side of you. Yeah. Okay. All right, you ready? Yeah. Okay.
I'm ready.
Ready.
Oh, yeah. I can do all things through Christ.
Amen. All right, ready. Okay, erstens, der Elia holt aus und sagt, hey, ich hau den Politiker einen runter. Bam! Du musst getroffen sein jetzt. First bang. Okay. Nummer zwei. Er holt nochmal aus. Hey, jetzt sind die Dings dran. Die ganzen, das Volk ist dran. Amen. Bam, bam. Okay. You're not fall. Nummer drei. I'm coming. Nummer drei. Okay. Er sagt, hey, jetzt sind die religiösen Leiter dran. Er macht einen Kinnhaken und knallt den einen runter. Konfrontation. Alright. Und das Letzte, mit seinen großen Handschuhen, ja, ist er bereit, er möchte jetzt die dämonischen Mächte, die hinter den ganzen Leuten stecken, einmal ausnocken. Okay. You're not fall. You try to fall. Somebody catch her. Somebody catch her, please. Somebody catch her. Alright. You ready? Okay. Just catch her. Alright. She should be falling. Catch her. Alright. Okay. Er holt aus, ja, zum letzten Schlag. Und jetzt geht er an die Wurzel. Und jetzt bist du dran. Bam! Halleluja. Oh, God bless you. Somebody clap for her. Yes. Aber das war jetzt, es gibt ihm hier, sorry. Das war nicht die Salbung. Halleluja. That was not the anointing on your side. Amen. Er hat ausgeholt zum letzten Schlag. Er hat die Großen rausgeholt, Leute. Er war bereit. Er wollte das Ding zu Ende bringen. Und das war ein Mann, der ging durch dick und dünn. Der konnte fasten, der konnte beten. Der konnte Fleisch essen von Raben, er konnte Brot essen, das die Raben gebracht haben, er konnte aus dem Bach trinken, er konnte alles Mögliche essen, er konnte sich anziehen, er konnte überall schlafen. Ein Mann, der radikal war für Gott. Und er sagt, ich muss meinen Job zu Ende machen. Selbst wenn ich mal drauf gehe, werde ich ihn zu Ende bringen. Ich hab zu den Politikern gesprochen, sagt er. Ich habe zu dem Volk gesprochen. Ich habe zu den religiösen Leitern gesprochen. Und jetzt werde ich die Dämonen konfrontieren. Jetzt wird's noch komischer heute. Vers 27, als es nun Mittag war, spottete Elia über sie. Moment, Leute, nein. Steht das in der Bibel? Hat Elia gespottet? Macht man denn sowas? Spottete Elia über sie und sprach, ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach oder ist beiseite gegangen oder ist auf Reisen, der Baal. Oder er schläft vielleicht und wird aufwachen. Der Elia macht sich regelrecht lustig über sie, nach Strich und Faden. Ja, er macht sich lustig über eine fremde Religion. Macht man sowas? Das macht man, oder? Doch, das macht man. Wenn du den wahren Gott kennst, kannst du dich lustig machen über Menschen, die mit möchtegern Dämonen rumalbern, rumtanzen, ihr eigenes Ding drehen, wo gar kein Gott hinter ist. Er macht sich lustig. Und sie riefen laut und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise mit Schwertern und Spießen. Die haben sich geritzt. Das wird gleich ganz wichtig. Die haben sich geritzt. Bis das Blut an ihnen herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, weissagten sie, bis es Zeit war, das Speisopfer darzubringen. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch Aufhorchen. Da war viel Tamtam, da war viel Religion, da war viel Tanzen, viel Geschrei, aber da kam keine Antwort. Genau das passiert heute oft. Aber ich will ganz kurz mal erklären, warum sie sich geritzt haben. Das ist spannend, hört mal genau zu. Warum haben sie die Baalspriester geritzt? Übrigens, nochmal zur Erinnerung, das Wort Allah kann von Baal abgeleitet werden. Sehr interessant. Es geht immer noch ein Stück weit um den Islam. Die damaligen Menschen, die an den Baal glaubten, ja, die glaubten, dass es eine Zeit gab, da wurde der Baal umgebracht, in ihrer Mythologie, in ihrem Denken, wurde Baal umgebracht von einem Trockenheitsgott. Okay? Der war zuständig für die Trockenheit und der brachte den Regengott um. Bumm, Baal war tot. Ein armer Gott, der stirbt, oder? Und nicht wieder aufsteht. Aber es kommt gleich. Also er ist gestorben, in ihrem Denken war er gestorben. Und dann heißt es, kam seine Schwester, sie hieß glaube ich Anat. Die Schwester kam da und sie hat ihn genau anert. Und sie hat ihn dann zum Leben erweckt. So geht das bei ihnen in ihrer Geschichte, okay? Und weil sie so traurig war und traumatisiert war, hatte sie sich währenddessen geritzt, aufgeschnitten. Die Schwester, die Gottschwester von ihrem Götzen Baal. Also, könnt ihr mir folgen? Das heißt, weil Baal gestorben war, hat sich seine Schwester geritzt und hat ihn versucht aufzuerwecken, okay? So. Und jetzt tanzen die stundenlang um den Altar herum, nichts passiert. Und dann greifen die zum Letzten und sagen, jetzt fangen wir an uns zu ritzen, bis das Blut kommt. Was haben die gemacht? Die haben plötzlich gemerkt, hey, Baal muss wohl wieder gestorben sein. Er ist tot. Wir haben es versucht, den ganzen Vormittag, nichts hat funktioniert. Ich glaube, der ist wieder gestorben. Das ist die Botschaft, die sie hier sendet. Amen. Weil sie wussten, okay, das war schon mal passiert. Die Anna, die hat damals sich geritzt. Wir ritzen uns jetzt auch. Vielleicht steht er wieder zum Leben auf. Was für ein armer, billiger Gott. Das war ein Dämon. Amen. Versteht ihr jetzt, warum sie sich geritzt haben? Weil jetzt der Elia sie überzeugt hat, dass ihr Gott eigentlich tot ist. Die wussten es jetzt schon. Die haben es kapiert. Der ist tot. Was machen wir? Wir ritzen uns. Vielleicht steht er nochmal auf. Er stand nicht mehr auf. Er war tot. Und jetzt komme ich zum Zweiten. Und hier wird nochmal wichtig und deutlich, wie der Islam bis heute verbunden ist mit dem Baalskult und mit dem Aschera-Kult. Bei den Schiiten gibt es bis heute einen Feiertag, der heißt nicht Aschera, der heißt Ashura. Der höchste Tag des Ashura. Und an diesem Tag wird, wisst ihr was gemacht? Wer weiß es? Ja, du kennst das, genau. Die werden sich selbst, die kasteien sich selbst, die geißeln sich selbst, die Männer. Und die schneiden den kleinen Kindern, den Tim zum Beispiel, schneiden sie die Kopfhaut aus, mit Rasierklingen, bis Blut rauskommt. Und die Männer verletzen sich mit Schwertern. Eine ganz blutige Angelegenheit, wer es hier sehen kann von hier vorne, da sind ein paar Bilder. So wird das gemacht. Dann soll mir jemand erzählen, ja, Ashura hat nichts zu tun mit Ashera. Der gleiche Dämon, der damals die Leute zum sich ritzen und schneiden verführte, verführt sie heute noch. Leute, Europa hat mit dem gleichen Dämon zu kämpfen, mit dem damals Elia zu kämpfen hatte. Und was hat er gemacht? Er ist aufgestanden. Er hat zu den Politikern geredet. Er hat zum Volk geredet. Er hat zu den religiösen Leitern geredet. Er hat zu den Dämonen geredet. Halleluja. Wenn ihr die Daten haben wollt, wenn ihr die Webseiten haben wollt, wenn ihr die Sachen selbst recherchieren wollt, könnt ihr sie gerne bei mir abholen. Amen. Und jetzt sehen wir, wie furchtlos der Elia mit den dämonischen Mächten umgeht. Wisst ihr warum? Weil er weiß, das sind keine Götter. Das ist nur ein Dämon. Es gibt nur einen Gott. Das sagt Paulus auch. Es gibt nur einen Gott. Der Rest sind alles Dämonen. Die haben uns nichts zu sagen. Und deswegen kann er so furchtlos sein und sie konfrontieren. Jetzt möchte ich nochmal Vers 27 vorlesen. Und diesmal aus der Elberfelder Übersetzung. Die greift das hier genau auf, was im Hebräischen drin ist. Das ist sehr interessant. Die Hoffnung für alle übrigens auch, wenn ihr die habt zu Hause. Hoffnung für alle ist an der Stelle auch sehr gut. Okay. Elia sagte, ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken oder er ist austreten gegangen. Wer, du lachst, du kennst den Ausdruck noch. Wer weiß noch, was austreten heißt? Okay. Aha. Merkt ihr, wie weit Elia gegangen ist? Er sagt, ist euer Gott auf dem Scheißhaus? Ja, Entschuldigung, ja, so war das. Hat euer Gott vielleicht Verstopfung? Dauert es ein bisschen länger, ja? Er hat sie total herausgefordert. Macht man sowas? Elia hat es gemacht. Weil er wusste, wer Gott ist. Halleluja. Er hat keine Angst gehabt vor den sogenannten Göttern. Nein, das sind keine Götter. Euer Gott ist auf dem Klo. Er muss mal. Ruft lauter. Er hört euch nicht. Ist gerade beschäftigt. Er macht sich bewusst lustig. Das macht Elia. Halleluja. Weil er ganz genau weiß, es sind keine Götter. Die können nichts. Ich will dir die Furcht nehmen vor allen anderen Religionen. Ich will dir die Furcht nehmen vor allen Dämonen. Weil alle Dämonen laut Hebräer 2, Vers 14 sind entmachtet. Du bist viel größer im Geist als jeder kleine, dreckige, niederträchtige Dämon. Und wisst ihr, zu Recht hat Elia den Gott auf die Toilette gesetzt. Weil er war schmutzig. Es war ein Dämon, ein schmutziger Gott gewesen. Und da gehört er hin, aufs Klo. Wer mal in Asien war, wer mal in Nepal war, und ich war da zweimal gewesen, vor Jahren jetzt nochmal, der weiß, dass der Lebensstil oft zu tun hat mit den Göttern. Und die Pastorin sagte mir, dass wenn Leute sich bekehren aus dem Heidentum und sie bekehren zu Jesus, die müssen zuerst einen Kurs belegen in Hygiene. Weil sie sagte nämlich, ihre Götter sind schmutzig und die sind auch schmutzig. Nach der Bekehrung müssen sie lernen, wie man Körperhygiene betreibt, weil ihre Götter schmutzig sind. Und Elia sagt, hey, eure Götter, euer Gott sitzt auf dem Klo. Ihr seid sowas von schmutzig, von abartig und ihr könnt mit dem wahren Gott gar nicht mithalten. Wow. Ich habe keine Angst vor Dämonen. Hast du Angst vor Dämonen? Musst du nicht. Ich bin mit Christus eingesetzt an himmlischen Orten. Mir können sie nichts mehr. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. An mich kommen sie nicht mehr ran. Halleluja. Ich bin bedeckt mit dem Blut Jesu. Ich bin geschützt. Amen. Und wenn du das weißt, dann kannst du deinen Mund voll nehmen. Elia wusste es. Er nahm seinen Mund voll. Halleluja. Jesus sagt, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und über alle Gewalten des Feindes hat er uns Vollmacht gegeben. Wow. Amen. Wir haben nichts zu befürchten. Wir können überall hinfahren. Wir können jedem Dämon widerstehen. Halleluja. Wir haben keine Angst. Wir können auch dem Dämon des Islam widerstehen. Leute, das ist der gleiche Dämon, der damals das Volk Israel verführte. Der gleiche Dämon, der damals im Baalskult und im Aschera-Kult das Volk Israel wegführte von Gott. Der gleiche Dämon versucht es gerade mit Europa. Bloß wir Christen, wir merken es nicht. Es ist nachweislich da. Die Parallelen sind da. Halleluja. Warum hat man denn den Mond und den Stern als Symbol im Islam? Warum wohl? Weil damals im Baalskult auch die Sterne und der Mond und die Sonne angebetet wurden. Das sind alles Parallelen. Der gleiche Dämon manifestiert sich heute anders. Und wenn wir nichts tun, wenn wir nicht zum Elia werden, werden sie einmarschieren und uns einnehmen. Halleluja. Ja, natürlich nur Angstmacherei. Nicht? Wer mit Leuten gesprochen hat, die mit Flüchtlingen unterwegs waren und die sich zum christlichen Glauben bekannt haben, weiß, dass es anders aussieht. Dass da Taktik hintersteckt, Absicht hintersteckt. Ich frage mich dann, haben wir zu Hause diskutiert, ich frage mich dann, warum? Und wir haben nichts gegen Ausländer, nicht vergessen. Wir lieben Ausländer, wir lieben, das ist unsere Pflicht als Christen, wir lieben Fremdlinge. Aber wie kommt es, nur mal nebenbei, wie kommt es, dass bei den ganzen Aufnahmelagern nur junge Männer stehen, überwiegend, fast nur junge Männer? Wie kommt das? Und wie kommt das, dass unsere Soldaten, die deutschen Soldaten, nach Syrien fliegen müssen und den Krieg kämpfen müssen, den eigentlich die wehrpflichtigen Syrer selber kämpfen sollten? Da passt was nicht. Warum sollen unsere Leute in Gefahr gebracht werden, während es wehrpflichtige junge Männer gibt, die hier in Deutschland unser Essen essen? Ist in Ordnung. Wir sind gastfreundlich. Aber du kannst nicht deinen Islam hierhin mit importieren. Das geht nicht. Und vielleicht ist der eine oder andere anderer Meinung. Das darfst du sein. Die Zeit wird zeigen, wo der ganze Wahnsinn hinführt, wenn wir nicht aufstehen. Wenn wir nicht die Wahrheit reden. Haben wir Angst? Wir haben keine Angst. Denn wir haben keine Angst zu sterben. Weil wir wissen, dass wir zu Jesus kommen. Amen. Aber wir müssen aufstehen. Und ich möchte, dass du deinen Einflussbereich ausnutzt. Diese Woche. Nächste Woche. Du sagst, ich werde nicht schweigen, ich werde reden. Amen. So, jetzt kommen wir zum positiven Teil. Wir haben die ganzen Probleme gesehen. Wir haben gesehen, wie Elia damit umging. Und meine Frage ist heute, wie kannst du etwas dazu beitragen, dass wir die ganzen negativen Sachen konfrontieren? Wie können wir heute die böse Macht konfrontieren? Wie kannst du das machen? Und ich frage mich, ist es heute möglich? Können wir es aufhalten? Und wisst ihr, Elia war, die Bibel sagt, er war ein Mensch wie wir. Amen. Er war ein Mensch in Jakobus 5, Vers 17. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Er war so einer wie du und ich. Er aß auch sein Brot, trank sein Wasser. Musste auch schlafen, musste auch mal. Er war ein normaler Mensch. Aber er hat ein ganzes Volk aus dem Götzendienst herausgenommen. Vielleicht bist du dieser Elia. Und Gott braucht viele Elias, die ihre Leute herausführen werden aus dem Götzendienst. Und wie kann ich das machen? Gott braucht Menschen, die heilig leben. Hört ihr mich noch? Menschen, die heilig leben. Als damals der Obadiah, der Verwalter des Königs, kam und als Elia sich ihm offenbarte, sagte, hier bin ich, ich gehe jetzt zum König, ruf den König. Da war Obadiah erstmal skeptisch, sagte, Moment mal, jetzt sagst du, du bist hier und morgen bist du weg, oder gleich bist du weg, weil der Heilige Geist dich woanders hinschleppt. Ja? Und dann sagt Elia Folgendes. Er sagt, so wahr der Herrscher lebt, vor dem ich stehe. Wow. So wahr der Herr der Herrscher lebt, vor dem ich stehe, ich werde mich ihm heute zeigen. Wisst ihr, was das heißt? Elia lebte vor Gott. Halleluja. Er lebte vor dem Herrn der Herrscharen. Er lebte vor Gott. Amen. Elia lebte vor Gott, vor dem Herrn der Herrscher. Er sagte, ich stehe nicht vor dir, Obadja, ich stehe nicht vor Ahab, ich stehe nicht vor der Bundeskanzlerin, ich stehe nicht vor meiner Frau, vor meinem Ehemann, ich stehe vor Gott. Wir brauchen heute Menschen, die sagen, ich lebe und ich handle, ich denke und ich rede vor Gott. Und zwar dem Gott, dem Herrn der Herrscher. Das heißt, dem Gott der Armee. Elia sah sich als Soldat. Er sagte, ich bin ein Soldat. Ich stehe vor meinem Oberbefehlshaber Gott, dem Herrn der Herrscharen. Halleluja. Es ist Zeit, dass du die geistliche Armee Gottes, der geistliche Armee Gottes beitrittst. Halleluja. Okay. Jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt. Jetzt will ich uns einfach mitgeben heute Abend, dass wir etwas tun können. Wie hat Elia das Volk Gottes wieder rumgekriegt zu Jahwe hin? Wenn ihr alles vergesst heute, die ganzen Details von der Predigt, eines müsst ihr euch merken. Elia baute den Altar Gottes wieder auf. Das ist der Schlüssel. Elia baute den Altar Gottes wieder auf. Und das war der Schlüssel zum Erfolg. Vers 30. Da sprach Elia zu dem ganzen Volk, tretet heran zu mir. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. Elia machte seine Hausaufgaben. Er sagte, zuallererst müssen wir den Altar wiederherstellen. Halleluja. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war. Du sollst Israel heißen. Und er baute aus den Steinen einen Altar im Namen des Herrn. Und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie für 2 Kornmaß aussah. Und er richtete das Holz zu und zerteilte den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sprach, füllt 4 Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach, tut es noch einmal. Und sie taten es noch einmal. Und er sprach, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Und das Wasser lief rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser. Und es geschah um die Zeit, da man das Speiseopfer darbringt, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist. Und ich dein Knecht, und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist, und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Amen. Elia stellte den Altar Gottes wieder her. Was ist ein Altar? Was ist ein Altar? Ein Altar ist eine Stätte, wo Gott mit Menschen kommuniziert und wo Menschen mit Gott kommunizieren. Wir könnten auch sagen, Altar ist dort, wo der Himmel offen ist. Altar ist eine Stelle, wo man zu Gott kommen kann. Altar ist eine Stelle, wo Gott zu den Menschen kommen kann. Amen. Und Elia sagte, zuallererst müssen wir die Kommunikation wiederherstellen zwischen euch und dem wahren Gott. Ich baue den Altar wieder auf. Halleluja. Amen. Und das ist genau der Schlüssel, wie wir auch hier in Deutschland, hier in Europa, dem Islam Einhalt gebieten können. Wir müssen die Altäre wieder aufbauen. Unsere christlichen Altäre. Sagt doch mal Amen. Amen. Halleluja. Wir müssen zurück zu den Grundlagen. Wir müssen die Altäre wieder aufbauen. Was ist ein Altar heute? Ein Altar ist ein Dienst. Missionswerk zum Beispiel. Gehen ist ein Altar. Eine Gemeinde ist ein Altar. Ein Hauskreis ist ein Altar. Deine Gebetsgruppe auf der Arbeit ist ein Altar. Ja. Deine Party, zu der du Menschen einlädst, damit sie von Jesus hören, kann ein Altar sein. Es sind Begegnungen, um Menschen zu Gott zu bringen. Halleluja. Das sind Altäre. Und Gott sagt, ich möchte, dass wir überall Stätten schaffen, Events schaffen, Begegnungen schaffen, Gelegenheiten schaffen, wo ich reden kann und wo Menschen zu mir reden können. Halleluja. Und da sind wir verantwortlich. Und so wie sich die Moscheen in ganz Europa ausweiten und vermehren, gesponsert auch von Saudi-Arabien, das soll ja aufhören, haben wir gehört, habt ihr es gehört in Nachrichten? Das soll ja aufhören, das Sponsern. Halleluja. Ja? Aber so wie die überall aus dem Boden sprießen, sollten die Gemeinden aus dem Boden sprießen. Sollten Hauskreise entstehen. Ja, sollten christliche Missionswerke entstehen. Und wir sollten uns so bitteschön nicht gegenseitig bekämpfen und angreifen und anfeinden. Halleluja. Wir sollten zusammenhalten. Wir sagen, hey, noch ein Missionswerk, Halleluja, noch eine Gemeinde, preist den Herrn, noch ein Hauskreis, oh super. Weil überall, wo das geschieht, werden Altäre gebaut. Da wird die Kommunikation wiederhergestellt zum wahren Gott. Gott sagt, ich will Altäre haben in Deutschland. Ich will, dass Altäre gebaut werden hier in Europa, Halleluja. Wie baust du einen Altar? Elia ging hin und er nahm 12 Steine, sagte, die repräsentieren das Volk Gottes. Und er geht zurück zu der ursprünglichen Berufung und er sagt, er spricht von der Berufung Jakobs, wo Gott ihm sagte, du sollst Israel heißen. Merkt ihr? Elisa geht zurück zu den Basics, ganz, ganz von unten. Er fängt an und sagt, hey, Gott, du hast uns damals berufen und du hast gesagt, dass Jakob Israel heißen soll. Das ist die Grundlage für unser Volk. Ja. Und hat er die Steine gelegt, die Söhne Jakobs hat er gestapelt. Ja. Und hat daraus einen Altar gebaut. Ja. Das heißt, er ging zurück zu den Grundlagen. Amen. Es ist Zeit, dass die Christen zurückkommen zu den Grundlagen. Das Einfache, das Biblische. Ja. Wir sind so verkopft, wir haben so einen gewaltigen Berg an Theologie. Und Gott sagt, hey, ganz einfach, lebe ein heiliges Leben. Nenne Sünde, Sünde. Ja. Habe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Lies die Bibel, bet jeden Tag. So einfach, oder? Wir müssen zurück zu den Basics. Und jeder von uns muss diese geistigen Disziplinen wieder haben. Beten, fasten, Bibel lesen, Gemeinschaft haben. Sonst werden wir in der Endzeit nicht überleben. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist wird unheimlich wichtig sein. Baue diesen Altar, komm zurück zu den Grundlagen. Wen interessiert dein Prämillennialismus und Postmillennialismus und Mittrip und Posttrip und den ganzen theologischen Kram? Wen juckt das? Komm zurück zu den Grundlagen. Das hat Elia getan. Er sagt, ich baue diesen Altar im Auftrag im Namen des Herrn. Sei dir der Sendung bewusst. Gott, und ich, wenn du es noch nicht weißt, ich sag's dir hiermit nochmal, Gott will, dass du einen Altar baust. Das kann bei dir auf der Arbeit sein. Dass du mit Leuten sprichst und sagst, Leute, hey, der wahre Gott ist der und der. Dass du eine Kommunikation schaffst bei dir auf dem Arbeitsplatz. Bei dir zu Hause, in der Nachbarschaft, ja. Im Hauskreis, egal was es ist. Gott möchte das. Er sagt, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Das fängt hier in Minden an. Und in seinem Namen kannst du so vieles machen. Elia musste ein Opfer bringen. Gott erwartet, dass wir Opfer bringen, wenn wir Altäre bauen. Dass wir Opfer bringen. Finanzielle Opfer, Zeitopfer, Energieopfer, was immer es kostet. In der Endzeit werden Christen sich zusammenraffen müssen. Wir werden zusammenhalten müssen. Wir müssen unsere Ressourcen zusammentun. Wir werden erleben, wie Gott Altäre baut, wenn wir zusammenhalten. Amen. Und wir sollten in Altäre investieren, an Orte, wo Gott kommunizieren kann mit den Menschen. Da sollten wir hinein investieren. Und ich meine nicht Ziegelsteine. Das ist auch mal gut, aber nicht das vorwiegend. Ich meine in Menschen investieren. Halleluja. Bring ein Opfer für Jesus. Paulus sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, eure Körper darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Wenn du einen Altar baust, dann nur darum, dass du darauf liegen wirst und für Gott lebendig ein Opfer sein wirst. Amen. Ein Altar baut man nicht, um nichts zu opfern. Wenn du sagst, ich will die Herrlichkeit Gottes in meinem Haus haben, ich will sie in meinem Beruf haben, in meiner Firma haben, ich will die Herrlichkeit Gottes in meinem Hauskreis haben, in meiner Kirche haben, dann wirst du Opfer bringen müssen. Und das beste Opfer ist dein Leben, dein ganzes Leben. Kein Opfer, kein Feuer. Kein Opfer, kein Feuer. Sag das mal, kein Opfer, kein Feuer. So ist es. Wenn wir keine Opfer bringen, wird auch kein Feuer fallen. Das Feuer fällt immer auf das Opfer. Amen. Halleluja. Okay, Elia hat auf Gott gehört, hat alles getan, so wie der Herr es ihm gesagt hat, sagt er. Er wusste genau, was er getan hat. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir ganz neu lernen, seine Stimme zu hören. Gott will, dass du seine Stimme hörst. Und er wird dir sagen, tu jetzt das, lass das, geh jetzt dahin, mach das, bau mir dein Altar. Manche Geschwister, die bekommen von Gott in Träumen Visionen und sagen, hey, ich muss in das Land fahren, dorthin. Nicht, weil die eine Evangelisation machen wollen, das wäre auch gut, aber nein, die haben von Gott einen Auftrag, die müssen dorthin fahren, müssen eine bestimmte Situation im Geist klären, müssen Dinge frei beten. Und sie fahren und sie erledigen den Auftrag und sie kommen zurück. Gott will, dass du diese Aufträge wahrnimmst und ihnen gehorchst. Er spricht zu dir. Amen. Er hat zu Gott gebetet, er hat geschrien zu Gott und dann Und dann fiel das Feuer. Halleluja. Amen. Vers 38. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer. Wisst ihr, er hat ja nochmal nachschütten lassen. Er hat dreimal das Opfer benetzt mit Wasser. Wisst ihr, er sagte, Leute, mein Gott kann viel mehr als euer Gott. Euer Gott konnte nicht mal ein trockenes Holz anzünden. Mein Gott kann ein mit Wasser durchtränktes Holz anzünden. Er hat totales Vertrauen gehabt in Gott. Und Gott sucht Menschen heute, die sagen, ich vertraue Gott ganz allein. Für die Versorgung. Für die Führung. für die offenen Türen. Ich vertraue Gott ganz allein. Und es ist eh schon unmöglich, dann mache ich es noch ein bisschen unmöglicher. Und Gott kann das sowieso. Diese Einstellung brauchen wir heute. Wir können das Unmögliche machen. Du sagst, Europa ist am Ende, Deutschland ist am Ende. Nein, wir können das Unmögliche noch schaffen. So wie damals Elia das Unmögliche durch den Herrn geschafft hat. Und dann fiel das Feuer und es verzehrte nicht nur das Opfer. Es verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser. Und das ganze Volk fiel hin auf ihr Angesicht. Und sie haben Gott angebetet und sie schrien, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und nicht Baal, nicht Aschera, der Herr ist Gott. Und ich wünsche mir, dass Deutschland eines Tages auf die Knie fällt und sagt, Jesus, du bist Gott. Jahwe, du bist Gott. Heiliger Geist, du bist Gott. Amen. Und dazu kannst du beitragen, wenn du Glauben hast. Amen. Und weißt du, Gott möchte das Feuer heute auf dich fallen lassen, damit du ein feuriger Mensch wirst. Halleluja. Damit du die Klappe nicht mehr hältst. Amen. Damit du weißt, wer du bist in Christus. Gott braucht feurige Menschen, die überall, wo sie hingehen, Altäre bauen und das Feuer wieder entzünden. Leute, es gab hier bei uns im Minden-Ravensburger Land, gab es Ravensberger Burger. Burger, doch richtig. Ravensburger Rand, gab es eine Erweckung, ja. Auch hier in Meißen bei uns gab es eine Erweckung. Leute, hier bei uns, ja, in vielen Fleckchen in Deutschland, in Ostfriesland, im Siegerland, da gab es Erweckungen. Und wisst ihr, wir können hingehen und diese zerstörten Altäre wieder aufbauen, indem wir Leute schicken zum Beispiel, indem wir Grüppchen anfangen, indem wir uns treffen, wie heute zum Beispiel hier. Wir haben heute hier einen Altar gebaut. Viele haben mitgearbeitet in der Vorbereitung, im Büro, hier beim Aufbauen, das Lobpreisteam und, und. Was haben wir hier gemacht? Nichts anderes als einen Altar geschaffen, wo Gott mit uns redet und wo wir zu Gott reden. Das ist ein Altar. Und weil wir das getan haben, verändert sich die Atmosphäre hier in Minden und darüber hinaus. Und ich möchte, dass du von dem Feuer, von dem Altar heute hier etwas mitnimmst nach Hause. Ja, und am Montag mitnimmst auf den Arbeitsplatz, an die Uni, in die Schule und dort dieses Feuer anzündest. Halleluja. Gott möchte, dass wir Altäre bauen und er möchte, dass wir auf den Altären Feuer haben. Halleluja. Amen. Und jetzt ist es Zeit, dass Gott das Feuer hier bei uns, hier im Wake-up brennen lässt. Amen. Bist du bereit? Wir können niemals in eigener Kraft gehen, aber in der Kraft des Heiligen Geistes, im Feuer des Geistes können wir es tun. Und heute, wir können nachher auch gern für Heilung beten, kein Problem. Aber ich möchte zuallererst heute beten, dass Gott uns zu feurigen Menschen macht, uns alle. Heute sind wir nicht so viele hier, aber wir wollen beten, dass Gott uns wirklich zu feurigen Menschen macht. Wenn du willst, dass Gott dich gebraucht in der Endzeit, wenn du willst, dass Gott durch dich Altäre errichtet, in deinem Ort, in deiner Nachbarschaft, in deiner Verwandtschaft, dann darfst du gleich nach vorne kommen. Ich möchte gern mit dir und für dich beten. Und der Herr wird das Feuer fallen lassen. Und der Heilige Geist wird dich neu erfüllen. Und du wirst anfangen, Altäre zu bauen. Amen. Amen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns mal aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir stehen mal auf. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt hier am Wirken bist. Du kennst mich, du kennst uns alle und du liebst uns. Ich danke dir, Vater, für jeden Einzelnen. Deine erkauften Kinder. Ist hier noch jemand, der Jesus nicht persönlich kennt, übrigens? Wenn du Jesus nicht persönlich kennst heute Abend, dann will ich dir empfehlen, dass du ihn jetzt zu deinem Herrn machst. Sonst hast du nämlich verloren. Ich würde gerne mit dir beten. Wenn du Jesus nicht persönlich kennst, dann darfst du jetzt die Hand heben und ich bete mit dir und du wirst ab heute zu ihm gehören. Ist jemand hier, der Jesus noch nicht kennt und der jetzt ein Kind Gottes werden möchte? Okay. Danke, Jesus. Und der Herr möchte heute Abend, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Es geht nicht darum, dass ich das heute mache, dass ich heute hier bete oder irgendwas. Es geht darum, dass du in die Gegenwart des Herrn kommst. Und in seiner Gegenwart wirst du empfangen. Und Vater, ich bitte dich jetzt durch den Heiligen Geist, wirke das Feuer Gottes in uns. Verändere uns, mach uns zu Menschen, die feurig sind. Und Vater, heute Abend wollen wir uns hingeben als ein lebendiges Opfer, das dir wohlgefällig ist, ein heiliges Opfer. Und danke, dass du immer auf ein Opfer ein Feuer schickst. Dass du mein Opfer in Feuer schickst. Danke, Jesus. Ich will dich jetzt einladen. Wenn du Gebet haben möchtest, wenn du die Salbung des Herrn neu erleben möchtest, darfst du jetzt kommen und ich bete gerne mit dir und für dich. Komm. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Wir wollen für das Wirken des Heiligen Geistes beten. Und er wird dich gebrauchen in der Endzeit. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Du darfst selbst in seine Gegenwart kommen. Fang an, ihn anzubeten. Du musst nicht warten, bis ich erst komme und dir die Hand auflege, aber du kannst auch jetzt schon ihn anbeten. Und du kannst ihn bitten, dass er dich füllt, dich ausrüstet, damit wir gemeinsam, jeder von uns, dass wir zusammenhalten wie Pech und Schwefel, dass wir gemeinsam dem Bösen Einhalt gebieten, das Böse konfrontieren. Danke, Jesus. Und wir wollen bitten für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist heute Abend. Für Heilung können wir gerne noch später bitten. Aber zuallererst für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Können wir Musik haben, Jens? Geht das? Danke, Jesus, Lars. Danke für Musik. Danke, Jesus. Halleluja.